Ja, am letzten Sonntag hat Martin zum Thema geredet, Warten auf die Rückkehr. Auf die Rückkehr vom Volk Israel, wo unter dem Herrscher vom Kyros wieder können zurückgehen. Dank ihm hat das Volk Israel nach 70 Jahren Gefangenschaft, nach 70 Jahren im Exil, haben sie wieder dürfen in ihr Zuhause gehen dürfen. Tut mir leid, das klingt jetzt recht romantisch. Du darfst wieder heimgehen, endlich, nach 70 Jahren, wieder zu deiner Wurzeln zurück. Aber stellt euch das mal vor, wie die babylonischen Eroberer Jerusalem zurückgelassen haben. Richtig, es ist alles in Schutt und Asche gelegen. Die Häuser sind zerstört, der Tempel ist zerstört. Es ist einfach vieles brach gelegen. Und eine freudige Rückkehr stelle ich mir irgendwie anders vor. Zum Beispiel, wenn ich aus der Ferien zurückkomme, dann freue ich mich wieder auf mein Zuhause. Ich freue mich wieder auf meine Matratzen oder mein Kopfkissen, meine Bettdecke. Ich freue mich auf den geregelten Alltag, den grossen Balkon, die Nähe zum See, mein soziales Umfeld. Auf das freue ich mich, wenn ich wieder zurückkomme aus der Ferien. Ja, aber bei der Rückkehr vom Volk Israel nach Israel hat sich die Freude so in dieser Art, glaube ich, nicht einstellen können. Im Gegenteil, es hat sie viel mühsame Arbeit, Schweiß, Aufwand erwartet. Und ich hätte die Israeliten durchaus verstanden, wenn sie gesagt hätten, hey, jetzt sind wir 70 Jahre da gewesen, das ist eine ganze Generation praktisch, nicht du. Ich habe mich da jetzt gut eingehäuselt, ich habe mich eingerichtet, ich habe die ersten 10 Jahre ein bisschen knorzelt, aber ich habe mich eigentlich gut arrangiert mit dem, ich bleibe da. Ich hätte es nachvollziehen können. Und erschwerend kommt ja dazu, dass sie mit ihrer Rückkehr dann keinen König haben. Sie hatten einen, bis sie auf Babylon geholt worden sind oder deportiert worden sind. Aber nachher haben sie keinen König mehr gehabt, keinen politischen Führer mehr. Es ist eine ziemlich trostlose Rückkehr. Und auch die Propheten sind mangelbar geworden. Wo sie vorher immer wieder mal einen Prophet gehört haben, was Gott ihnen jetzt zeigt, was dran ist oder wo sie aufpassen müssen. Es sind gerade mal noch 3 Propheten gegeben, die eine Message für das Volk hatten, seit sie zurückgekommen sind. Und auch der Tempel, also ihr religiöses Zentrum, ihr geistliches Leben, das alles pulsiert, der hat einiges an Zeit auf sich warten lassen. Erst unter dem Nesra Nehemia ist dann der Tempel und was damit alles zusammenhängt, gebaut wurde. Ja, und spätestens Mitte vom 5. Jahrhundert vor Christus verstummt dann die Stimme vom letzten Prophet. Das war Maleachi und von ihm wissen wir, dass der Tempel wieder aufgebaut worden ist. Die Priester haben ihren Opferdienst auch aufgenommen und vom politischen Herr ist ein Statthalter, vom Perserkönig übers Land eingesetzt worden. Das ist etwa das, was wir wissen, so um 450 vor Christus. Also kurzum, es sind nicht gerade rosige Zeiten gewesen, die sie da hatten. Und dann eben 425 verstummt die letzte Stimme von Gott. Und er schwiegt. Und schwiegt. Und er redet nicht. Und er macht sich nicht bemerkbar. Und es ist einfach Funkstille. 400 lange Jahre gehört das Volk Israel nichts mehr von ihrem Gott. 400 Jahre. Das sind zig Generationen. Kein Empfang, einfach Funkloch. Das Volk Israel musste warten. Sie sind zum Warten verdunnert, sie haben gar keine andere Möglichkeit gehabt. Keine tröstende Worte in dieser Zeit, kein Zeichen von der Hoffnung, nicht einmal ein mahnendes Wort, wenigstens mal so etwas, aber nein, es ist wirklich gar nichts gekommen. Sage und schreibe, 400 Jahre hat die Funkstille gedauert. Und wir werden schon ungeduldig, wenn unser WhatsApp nicht innerhalb von 2 Stunden beantwortet wird, gell? Sie haben 400 Jahre gewartet. Hey, wie fühlt man so eine Wartezeit? Wo sind wir da? Mühsame Rückkehr, genau, der letzte Prophet verstummt. Aus der Vergangenheit vom Volk Israel wissen wir, dass sie mit dem Warten jetzt nicht reich gesegnet sind oder dass sie da durchaus sehr erprobt sind. Wir erinnern uns zum Beispiel, was sie gemacht haben, wo der Mose auf den Berg gegangen ist, auf den Horeb, wo er die 10 Gebote bekommen hat. Keine 40 Tage sind vergangen. Und sie haben das Gefühl, hey, muss ist etwas passieren, Gott hat uns verlassen, es ist niemand mehr, wir brauchen irgendeinen Orientierungspunkt, wir brauchen ein goldiges Kalb. Gerade mal 6 Wochen haben sie es ohne Führer ausgehalten. Ja, und jetzt? Auf was oder auf wer können sie sich jetzt verlassen? Was haben sie, wo sie bei der Stange behalten? Richtig, sie haben die prophetischen Worte vom Jesaja, wo sie auf den kommenden Messias verweist. Auch darüber hat Martin letzten Sonntag predigt, hat verschiedene Bibelstellen mit uns angeschaut. Wir haben die eine oder andere Prophetie angeschaut und der versprochene Messias, der hat ihnen Hoffnung gegeben. Der hat ihnen Zukunft gegeben, der hat ihnen einen kleinen Silberstreifen am Horizont gegeben. Einen glimmenden Docht, wo sie am Leben behalten hat. Das Volk Israel hat gehofft und gewartet auf den versprochenen Messias. Lasst uns anhand von Jesaja 42 nochmal reinhören, auf was für einen Messias sie denn da wartet. Wir wissen, das ist 400 Jahre lang, da musst du wissen, auf was das wartet, oder vor allem auf wer das wartet. Und während wir das lesen, du kannst es entweder in deiner Bibel anschauen oder kannst es nachher da mitlesen, oder kannst einfach zuhören, die Augen zumachen. Achte bei dem, was du hörst und liest drauf, was für ein Messias dir begegnet. Ist es ein Messias, der rettet, der vor allem so ein bisschen der soziale Messias, der an deiner Seite ist, oder ist es vor allem ein Messias, der Ordnung wiederherstellt? Ein richtender Messias. Los drauf, ob du einen richtenden oder einen rettenden Messias entdeckst in dem Text. Jesaja 42, ab Vers 1. Schaut her, das ist mein Knecht, den ich festhalte. Er ist mein Auserwählter und macht mir Freude. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, damit er den Völkern das Recht bringt. Er wird weder schreien und lärmen, noch seine Stimme auf der Straße hören lassen. Er wird das geknickte Rohr nicht brechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Er wird das Recht wahrheitsgetreu ans Licht bringen. Er wird nicht müde werden oder zerbrechen, bis auf der ganzen Erde das Recht fest gegründet dasteht. Selbst ferne Meeresländer erwarten seine Weisungen. Gott, der Herr hat den Himmel erschaffen und ausgespannt. Er hat die Erde und alles, was darauf wächst, gemacht. Er gibt allem, was auf der Welt ist, Leben und allem, was auf ihr geht, Atem. Er sagt, ich, der Herr, habe dich in Gerechtigkeit berufen und dich bei deiner Hand erfasst. Ich beschütze dich und mache dich zu einem Bund für das Volk und zum Licht für die Völker. Dadurch sollst du den Blinden die Augen öffnen, die Häftlinge aus dem Gefängnis befreien und die Dunkelheit Gefangenen ans Licht führen. Ich bin der Herr, das ist mein Name. Ich werde meine Herrlichkeit keinem anderen überlassen. Ich werde das Lob, das zu mir kommt, nicht mit Götzen teilen. Vorhersagen haben sich erfüllt. Jetzt weiß, sage ich, neue Dinge. Ich werde euch in Zukunft sagen, bevor sie eintritt. Was für ein Messias hast du entdeckt? Wer hat eher so ein bisschen einen richtenden Messias, einen, der für Ordnung schaut, entdeckt? So 3, 4. Wer hat eher so ein bisschen einen liebevollen, rettenden Messias gesehen? Das ist fast das Doppelte, genau, ein bisschen zögerlich. Also komm, wir schauen jetzt doch gerade miteinander an. Man hat eben die zwei Erwartungshaltungen. Der gerechte Messias wird erwartet, der die gottlosen Könige richtet, der sie besiegt, wo sein Volk zu Frieden führt. Eben ein gerechter, ein mächtiger Messias. Oder der andere ist eben ein leidender, ein hingebungsvoller Messias, der sich um die Schwachen, um die Kranken kümmert. Um die Gefangenen ein sanftmütiger, ein sich kümmernder Messias. Schauen wir das mal an. Ich habe das versucht einzufärben. Das ist der richtende Messias. Völker bringt das Recht. Er hat das Recht wahrheitsgetreu als Licht gebracht. Er wird auf der Erde wird das Recht festgründen. Meeresländer werden seine Weisungen kennen und befolgen. Er beschützt die, die zu seinem Bund gehören. Seine Herrlichkeit kann anderen überlassen. So. Ich bin ein mächtiger Messias. Oder der Richter. Und dann gibt es aber eben auch die andere Seite. Die feine, die sanftmütige Seite. Der Messias, der weder schreien noch lärmen wird, wo es knickt der Rohr, also jemand, wo schon angebrochen ist, das wird er nicht abbrechen, den Tod nicht auslöschen, auch wenn vielleicht wenig Sauerstoff da ist. Er wird Blinden die Augen aufmachen, Häftling wird er aus dem Gefängnis befreien, Dunkelheit den Gefangenen bringen, sie als Licht führen. Das ist für mich so ein bisschen der rettende Messias, der sanftmütige Messias. Und beides haben wir drin. Und ich frage mich, in diesen 400 Jahren, auf welchen Messias haben sie gewartet? Haben sie einen Unterschied gemacht? Überhaupt? In welchen von diesen beiden Erwartungen sind sie unterwegs gewesen? Wir können bis dahin festhalten, dass der Prophet Malachi eben um 450 vor Christus die irdische Bühne verlassen hat. Dann 400 Jahre lang keine wahrhaft prophetische Stimme mehr zu vernehmen war. Und das hat auch eine riesige kommunikative Lücke hinterlassen, gell? Zwischen diesen zwei Testamenten, zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Hey, 400 Jahre nichts gehört, 400 Jahre kein weiss nicht was. Kein Prophet hat es gegeben. Das Volk hat sich gespalten in verschiedene Parteien, Gruppierungen. Alle haben für sich das Recht beansprucht, dass sie jetzt die Schrift richtig auslegen, sie die wahre Erkenntnis über Gott haben. Dabei ist sie durch die Zersplitterung mehr und mehr verloren gegangen. Und die Stille hat erst ihr Ende genommen, wo Gott einen neuen Prophet geschickt hat. In der Person von Johannes dem Täufer. Er leitet eine neue Zeit von Gottes Stimme ein. Doch obwohl jetzt Johannes der Täufer, so wie Jesus selber, beim Volk sind, sie lehren, mit ihnen reden, sind die Israeliten nicht im Stand oder können sie nicht einordnen, die ihre Tradition und Glaubensansichten hinter sich zu lassen und das für wahrzunehmen, was jetzt effektiv vor Augen ist, was sie eins zu eins erleben. Und darum möchte ich in der zweiten Hälfte von dieser Predigt anhand von der Person von Johannes exemplarisch schauen, wie die Wartezeit, wie er die Wartezeit gestaltet und verstanden hat. Ich möchte mit dem Lebenslauf von Johannes anfangen. Sein Name Johannes, Beiname der Täufer, in ärmlichen Verhältnissen geboren, von einer, heute würde man sagen, ja, viel zu alten Mutter. Er ist aufgewachsen, ohne dass man viel Aufsehen erregt hat über ihn. Oder er viel Aufsehen erregt hat. Er selber hat irgendetwas geahnt, von seiner Lebensbestimmung. Denn er hat sich zurückgezogen, er ist in die Wüste gegangen, in die Einsamkeit, hat meditiert, hat ein einfaches Leben geführt. Das heisst von ihm, dass er etwa wo er 30 war, ist Gottes Berufung und sein Auftrag so richtig vernahmt hat. Und sein äußerst asketisches Leben ist ihm auch anzusehen, optisch. Er hat ein Gewand getragen aus Kamelhaar mit einem Ledergürtel. Seine Hauptmahlzeiten waren Heugümper und Wildbienenhonig. Stellen wir das noch schwierig. Also schwierig, ja, mal noch schwierig. Wenn ich dir jetzt einen Heugümper anbieten würde, würdest du den einfach so geschwind verspeisen oder nicht? Jemand hat mich letzte gefragt, dann habe ich gesagt, ja, nur wenn er crunchy ist, also irgendwie grilliert müsste es ein bisschen sein, dass er etwas hergibt. Aber so, wenn es da innen ansauert, weißt du, so, wenn er Kraft. Nein, lassen wir das. Also, Heuschrecken, Waldbienenhonig, seine Mahlzeit. Und er hat gewusst, da wird einer kommen, der ist von Gott versprochen. Das ist der Messias. Und er, der Johannes, wird ihm gegenüber nur ein kleines Licht sein. Aber er hat einen Auftrag in dem Innen. Er wird alles in seiner Macht Stehende tun, damit der Messias, wenn er kommt, dass der Weg vorbereitet ist. So, dass wenn er kommt, er auf vorbereitete Menschen trifft, die bereit sind, auf ihn zu hören und ihm nachzufolgen. Lukas 3 können wir lesen. machte sich auf, also Johannes, so zog die ganze Gegend am Jordan und verkündete, lasst euch taufen und fangt ein neues Leben an, dann wird Gott eure Schuld vergeben. Menschen sollen durchs Untertauchen im Jordanwasser und das Auftauchen merken, hey, das alte Leben ist vorbei, ein neues Leben fängt an und es liegt an mir, was ich daraus mache und wie ich das gestalte und dass ich Verantwortung für mein Leben übernehme. Johannes kennt seine Bibel, kennt das Wort der Propheten und auch das, was vom Jesaja steht, das kennt er auch. Wenn man zum Beispiel Jesaja 40, in der Wüste ruft einer, macht den Weg bereit, auf dem der Herr kommt, baut ihm eine gute Straße, füllt alle Täler auf, ebnet Berge und Hügel ein, beseitigt die Windungen und räumt die Hindernisse aus dem Weg. Dann werden alle Menschen sehen, wie Gott die Rettung bringt. Das ist von Johannes die Rede. Das klingt für mich nach einem Messias, der Klärung schafft und richtet. Das klingt nach Erfüllung von dieser Erwartung. Menschen sind in Scharen zum Johannes gekommen, haben sich taufen lassen von ihm. Obwohl sie gewusst haben, dass Johannes kein bequemer Prophet war. Weil er schreckt da nicht davon zurück. Er sagt nicht liebe Gemeinde, sondern er kann auch sagen, ihr Schlangenbrut. Wortwörtlich. Hey, lass uns das schnell anschauen. Das ist im Lukas 3. Ihr Schlangenbrut also. Wer hat euch gesagt, dass ihr dem bevorstehenden Gericht Gottes entgeht? Zeigt durch eure Taten, dass ihr euch ändern wollt. Schon ist nämlich die Axt angelegt, um die Bäume an der Wurzel abzuschlagen. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Und Menschen fragen Johannes, ja, aber was können wir denn tun? Kein bequemer Prophet. So, also ich würde mich jetzt gerade nicht so angesprochen fühlen mit diesen Worten. Sie bekommen jetzt sehr einfache, klare Antworten, an denen nichts umdrehen oder zu deuten gibt. Es ist klar, was er meint. Vers 11 lesen wir nachher, dass wer zwei Hemder hat, soll ein Hemd abgeben. Wer etwas zu essen hat, soll es mit dem teilen, der Hunger hat. Und auch die verhassten Zolleinnehmer, an die nimmt er, hat er auf dem Radar. Der Johannes weist sie nicht etwa zurück und sagt, hey, hau jetzt ab, für euch ist die Message nicht. Nein, er sagt ihnen klipp und klar, was Sache ist in ihrem Beruf. Vers 13, 14, verlangt nicht mehr, als festgesetzt ist. Und sie ließen sich taufen von ihm und zu den Soldaten, die ihn ebenfalls fragten, was sollen wir denn tun, sagte er, beraubt und erpresst niemanden, sondern gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Also, der Johannes war beliebt, so beliebt und so überzeugend, dass die Leute sich gefragt haben, ob vielleicht der Johannes selber der Angesprochene, der Ankündigte, der Messias ist, auf den, wo sie 400 Jahre warteten. Und dann erklärt er, Vers 15 und 16, ich taufe euch nur mit Wasser. Es kommt aber der, der viel mächtiger und viel bedeutender ist als ich. Ich bin nicht einmal gut genug, ihm auch nur die Schuhe zuzubinden. Und jetzt kommt da die unglaubliche Geschichte aus dem so bemerkenswerten und ungewöhnlichen Leben von Johannes. Wenn man die Geschichte rundum ein bisschen anschaut, was passiert politisch, zu dieser Zeit hat der Fürst Herodes von Judäa regiert, der hat nichts mit dem, also nichts, Mol ist der Sohn vom Herodes, den wir aus der Geburtsgeschichte kennen. Er ist ein bisschen besser als sein Vater, aber nicht viel besser. Und der Herodes, der Fürst Herodes, hat jetzt Herodias, die Frau von seinem Bruder, Philippus, ausgespannt und hat gesagt, das ist jetzt meine Frau und hat sie einfach geheiratet. Und alle hatten Angst vor dem Herodes, nicht aber der Johannes. Der Johannes war ein mutiger Mann, ein Mann, der eben fürs Recht eingestanden ist, der sich auf einen starken Messias gewartet hat, auf ihn verlassen hat, dass er ihm dann auch helfen wird, hat kein Blatt vors Maul genommen und hat dann Tacheles geredet. Er ist zum Herodes gegangen und hat gesagt, es ist nicht recht, was du getan hast. Herodias gehört Philippus, deinem Bruder, und nicht dir. Ich habe mal da geschrieben, der Johannes und sein Mut oder eben sein Übermut. Hey, wenn du einfach zu dem Fürst Herodes gehst und sagst, du, verkehrt, was du da machst, da brauchst du richtig viel Überzeugung und Mut, dass du das machst. Seine Belohnung für seine Tyrannenkritik ist dann auch umgehend gefolgt. Er ist Schlägerlewecke im Gefängnis gelandet. Eigentlich hätte Herodes den Johannes am liebsten gerade umgebracht, aber das hat er sich dann nicht getraut. Weil eben der Johannes sehr beliebt war und ein Tyrann fürchtet nichts mehr als einen Volksaufstand. Darum hat er das wahrscheinlich auf der Seite lassen. Also bleibt Johannes zuerst einmal in sicherer Verwahrung. Kadetten kann weiteren Schaden anrichten. Schon gar nicht unbequeme Predigten rausposaunen oder irgendwie die Mächtigen der Zeit zur Vernunft rufen. Nachdem wir jetzt von dem unbeugsamen Menschen Johannes gehört haben, von seinem harten Leben, von seiner Strenge und der Konsequenz, kommen wir an eine Stelle in seiner Biografie, wo uns Johannes auch ein bisschen fragend als ein weicher Mensch entgegenkommt, ein weicher Mensch in dem Sinn, dass er auch seine Fragen hatte, seine Zweifel hatte. Man hat ihn fast nicht mehr erkannt. Man merkt, dass er bei ihm Unsicherheit vorhanden war. Er hat Zweifel und Fragen und rätselt darüber. Und er ist sich selber nicht mehr ganz sicher. Ist jetzt der Jesus wirklich der Jesus, auf den, der mir wartet? Ist jetzt das der verheißene Messias? Ich glaube es zwar schon, aber ich bin ihm sicher. Und dann schickt er seine Jünger aus. Johannes der Täufer, der damals im Gefängnis war, hörte von den Taten des Christus. Er schickte seine Jünger zu Jesus mit der Frage, bist du wirklich der, der kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus gibt ihm zum Antwort, geht zurück zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündet. Und sagt ihm weiter, glücklich sind die, die keinen Anstoß an mir nehmen. Ja, da sitzt Johannes im Gefängnis, sein ganzes Leben ist von Hoffen und Warten geprägt gewesen. Er ist auserwählt als Vorankündiger vom Messias, wo die Propheten auch schon vorausgesagt haben. Jesus, den er getauft hat am Jordan, mit dem er geredet hat, von dem er gehört hat, und jetzt fragt er, ich frage mich, warum hat jetzt Johannes die Zweifel oder warum ist er jetzt verunsichert? Hat es vielleicht mit seiner persönlichen Messias-Erwartung zu tun? Und da sind wir wieder bei dieser Frage, was für ein Messias hat echt der Johannes erwartet? Hat er den sanftmütigen, den rettenden Johannes erwartet? Oder eher so einen, der Ordnung, Weltordnung, Israel-Ordnung wiederherstellt? Einer, der für Gerechtigkeit sorgt? Ich kann mir gut vorstellen, dass er darüber nachgehört hat. Kann ich mich auf die Herrschaft wirklich verlassen, auf den Messias, auf den Jesus? Seine Herrschaft von der Gerechtigkeit, ist es eine Herrschaft von der Gerechtigkeit oder eine Herrschaft vom Frieden? Ist es eine Herrschaft vom Trost für die Schwachen? Ja, seine Herrschaft, bei der er endgültig zum Sieg kommen wird? Oder dass dann noch irgendwelche Zweifel am Sieg von Gott in der Welt bestehen bleibt? Das sind Fragen, die ihn umgetrieben haben, kann ich mir vorstellen. Und hat nicht er, der Johannes der Täufer, sein ganzes Leben eingesetzt, mit Leib und Seele, Hut und Haar für den, auf den ein ganzes Volk sehnlichst gewartet hat? Er hat Menschen rechtzeitig zur Umkehr gerufen, dass der mächtige König von Gott sie nicht mit dem Strafgericht wird überraschen, ehe es zu spät ist. So hat er sich vielleicht vorgestellt. Und jetzt sitzt er im Gefängnis für eine gerechte Sache. Er ist für die Sache eingestanden, er ist für Gott eingestanden. Und der, der ihn geschickt hat, der Messias, für ihn ist er angestanden. Für ihn sitzt er jetzt im Gefängnis und da kommt schon mal ein bisschen Zweifel auf. Und so schickt er eben seine Jünger voraus, bist du, auf den wir warten sollen, oder sollen wir auf einen anderen warten? Wo hast du auf so eine Frage Antworten? Die Antwort von Jesus ist prompt gekommen. Sagen dem Johannes, was ihr gesehen und gehört. Erzählt ihm, dass Kranke gesund werden, Blinde wieder gesehen, Tote auferweckt werden, Gefangene befreit werden, Arme die gute Botschaft bekommen. Wunder von Gott passieren. Und genau das ist, wenn ihr zurückerinnert an Jesaja 42, an diesen Text, genau das ist dort beschrieben gewesen. Und das passiert jetzt. Doch ich weiss wohl, Johannes, du hast dir das alles wahrscheinlich ein bisschen anders vorgestellt. Du hast dir einen Gott vorgestellt, der mit Feuer und Schwert kommt. Du hast dir wahrscheinlich vorgestellt, Menschen müssen sich anstrengen, dass Gott zu ihnen kommt und dass sie die gerechte Strafe bekommen. Und jetzt hat Johannes erkannt oder erlebt, wenn Jesus, der von Gott gesandte Messias ist, wo ihn sieht, eben nicht als ein Messias mit Feuer und Schwert, sondern unscheinbar, armselig, aber in der Kraft von Gott. Als ein Helfer für die Schwachen, für die Armen. Und wo er ist, dort ist die Herrschaft von Gott, hat schon angefangen. Man könnte dem Johannes sagen, oder Jesus sagt dem Johannes, ich bin's, auf den du gewartet hast. Nicht direkt, aber durch Zeichen und Taten, die Jesus tut und wo Menschen rundum erleben, erkennt er das. Und er sagt dem Johannes auch, du gehst den Weg, wo ich später auch wird müssen gehen. Und wir können nachlesen, dass dem Johannes sein Ende kein schönes war. Er hat den Märtyrertod erlebt. Er ist geköpft worden im Gefängnis, sein Kopf auf einem Tablar der Herodias übergeben worden. Sie hat ihn nicht ausstehen müssen. Was für ein Schlusspunkt über ein so bemerkenswertes und aufopferndes Leben. Und ich stehe in der Versuchung, Johannes als einen Mann zu taxieren, der den richtenden Messias erwartet hat und von dem rettenden Messias fast ein bisschen überfordert war. Und das können wir, wo wir heute die ganze Bibel haben, natürlich im Nachhinein gut sagen. Johannes, mach doch die Augen auf, schau an, los an. Ist ja klar. Ja, so viel Klarheit nach 400 Jahren, ich weiss nicht. Nach 400 Jahren vom Schweigen kann die Frage vor allem auch die Erwartung von Johannes nach dem langen Warten kann ich sehr gut verstehen. Nachdem der Johannes, der Jünger, von ihm geantwortet hat, wendet er sich den Menschen zu, die bei ihm gestanden sind. Also Jesus hat den Jüngern die Antwort gegeben, wieder zurückgeschickt, gehen das Johannes sagen und nachher hat er sich der Crowd zugewendet, denen, die da waren. Und jetzt kommt ein riesen Laudatio auf den Johannes. Wir denken vielleicht, ja, bis dahin, ja, Johannes hätte sich besser können wissen und schauen, hören und hei, hei, hei. Du bist ein Mann vom Glauben und Gott hat sich ausgewählt, du bist ein Vorbereiter, immer noch nicht gecheckt. Und jetzt kommt ein riesen Laudatio von Jesus auf den Johannes. Aber im Matthäus-Evangelium, Kapitel 11, ab dem Vers 7, ich möchte das euch einfach vorlesen. Als die Jünger des Johannes wieder gegangen waren, erzählte Jesus den Menschen von ihm. Wer ist dieser Mensch in der Wüste, den ihr unbedingt sehen wolltet? Kam er euch schwach vor wie ein Schilfrohr, das im Windhauch hin und her schwankt? Oder habt ihr einen Mann erwartet, der in kostbare Gewänder gehüllt ist? Wer solche Kleidung trägt, wohnt in einem Palast und sicher nicht in der Wüste. Oder habt ihr in ihm einen Propheten vermutet? Ja, das ist er. Er ist sogar noch mehr als das. Johannes ist der Mann, von dem die Schrift sagt, ich sende meinen Boten vor dir her, er wird deine Ankunft vorbereiten. Ich versichere euch, von allen Menschen, die jemals gelebt haben, war keiner größer als Johannes der Täufer. Und doch ist noch der Geringste im Himmel größer als er. Seit Johannes der Täufer predigt und tauft, ist das Himmelreich mit Macht näher gerückt. Und es gibt genügend Menschen, die versuchen, gewaltsam hineinzudrängen. Denn alle Propheten und das Gesetz haben die Zeit angekündigt, bis Johannes kam. Und wenn ihr bereit seid, meinen Worten zu glauben, er ist Elia, von dem die Propheten sagten, dass er kommen würde. Wer bereit ist, zu hören, soll zuhören und begreifen. Wir spüren die grosse Wertschätzung von Jesus über das Leben und das Wirken von Johannes, wo sich mit Hut und Haar für den kommenden Messias investiert hat. Wir merken an einem Punkt auch, dass der Johannes wahrscheinlich noch sehr stark durch das Gesetz und das Gericht geprägt war, also durch den alten Bund, den Gott im Alten Testament mit ihnen geschlossen hat. Doch Jesus ist gekommen, das Gesetz zu erfüllen und anschliessend den Bund von der Gnade, von der Rettung einzuführen, einen neuen Bund. Jesus ist nicht gekommen, um den Menschen die Hölle heiss zu machen, sondern um uns, um den Menschen in Israel dortzumal mit seinem Erbarmen, seiner Liebe von unserer Schuld zu befreien. Ohne Gewalt. Das hat er am Kreuz von Golgatha an unserer Stelle erträgt. Jesus ist der versprochene und verheißene Messias, auf den das Volk 400 Jahre lang gewartet hat. Und mit Jesus hört die Forderung vom Gesetz auch auf. Und vielmehr bietet er uns jetzt seine Gnade, die Vergebung von unseren Fehlern umsonst an. Und wenn wir jetzt wieder ins Hier und Jetzt versuchen zu landen, Zürich Flughafen Kloten ins Visier nehmen, dann sind auch wir heute noch Wartende. Jesus hat gesagt, dass er wiederkommt. Und darum sind wir als Kirche von Jesus ebenfalls eine wartende Kirche. Darüber werden wir am nächsten Sonntag miteinander austauschen, in der Kleingruppe. Herzliche Einladung dazu schon. Ihr könnt euch gerne bei mir melden, wenn ihr in so einer Gruppe dabei sein wollt, oder einfach um 10 Uhr in die Gasse kommen. Wir haben da Gruppen, die sich da treffen. Mit Jesus haben wir einen Messias, der uns Rettung und Freiheit bringt. Mit ihm haben wir Hoffnung gegen alle Verzweiflung und sei sie noch so tief. Mit Jesus scheint es Licht in der Dunkelheit und ist sie noch so stockfinster. Und Jesus begegnet uns Gott mit Liebe, Gnade und Erbarmen, mit Barmherzigkeit. Was für eine wunderbare Botschaft. Möge es Gott uns schenken, dass wir uns am Mut und der Leidensbereitschaft von Johannes orientieren, dass wir uns da motivieren lassen von ihm. Und die freimachende Botschaft, die uns Jesus hinterlassen hat, dass wir die in Hinwil und in der Umgebung, dort wo du bist, in deinem Alltag, dass wir dort die Botschafter von Jesus dürfen sein. Und ich bin überzeugt, und Gott hat das schon mehrfach bewiesen und auch immer wieder gesagt, Gott segnet, unterstützt und wertschätzt dich da dabei. Amen. Danke vielmals, Jesus Christus, dass du auf die Welt gekommen bist, dass du der versprochene Messias gewesen bist, nachdem das Volk Israel sich so sehr gesehnt hat. Und danke, dass du gekommen bist, um das Gesetz zu erfüllen und mit uns einen neuen Bund geschlossen hast, einen Bund von der Gnade, von der Rettung, der Barmherzigkeit. Danke, dass du das jedem anbietest und dass wir das einfach dürfen in Anspruch nehmen. Und danke, dass wir die wunderbare Botschaft dürfen weitertragen, dürfen raustragen. Danke, dass du uns dabei unterstützt, uns segnest und uns leiten tust.